Es war eine Wahl ohne Wahl. So beschreibt Außenministerin Baerbock die Abstimmung über Putins fünfte Amtszeit. Der russische Präsident erhielt knapp 88% der Stimmen und kann weitere 6 Jahre regieren. Wirkliche Opposition war nicht zugelassen, genauso wenig wie unabhängige Wahlbeobachter. Doch es zeigte sich auch Protest. Am Sonntagmittag um 12 Uhr gingen die Menschen zur Wahl, die sich ein Russland ohne Putin wünschen. Und die Witwe von Alexander Nawalny schrieb den Namen ihres Mannes auf den Wahlzettel in der russischen Botschaft in Berlin. Putin, der ewige Präsident, was wird aus Russland? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Gemeinsam, Hand in Hand, werden wir weiter vorankommen. Nicht mit Worten, sondern mit Taten. Und das macht uns stärker.
Wladimir Putin, gestern auf dem Roten Platz, selbst und siegesbewusst. Herzlich willkommen aus Berlin, das sind meine Gäste. André Hunko begrüße ich herzlich, Mitglied der Gruppe Bündnis Sahra Wagenknecht im Bundestag. Und er hat 2018 für die OSZE die Präsidentschaftswahlen in Russland beobachtet. Sergej Lagodinsky ist uns zugeschaltet aus Brüssel. Er ist Mitglied des Europäischen Parlaments für die Grünen und er hat bis zu seinem 18. Lebensjahr in Russland gelebt. Er kennt auch Alexej Nawalny aus gemeinsamer Studienzeit in den USA. Und herzlich willkommen Alexander Lippmann, Professor für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Osteuropa und Russland an der Freien Universität Berlin. Sie stammen auch aus Russland und haben dort Ökonomie studiert. Ich begrüße Christina Nagel, ARD-Korrespondentin, jetzt hier im Hauptstadtstudio. Sie war bis Mitte Januar noch Studioleiterin des Büros in Moskau. Herzlich willkommen, Frau Nagel. Jetzt lesen wir dieses Ergebnis, fast 88%. Was weiß man eigentlich? Wie kommt dieses Ergebnis zustande? Was weiß man über das, was manipuliert worden ist wahrscheinlich?
Es gibt ja durchaus noch Wahlbeobachtung in Russland, auch von unabhängiger Seite, von Golos. Die haben versucht, obwohl der Druck auf sie sehr groß ist, trotzdem auch zu manifestieren, was es an Manipulationen gegeben hat. Das Spektrum ist ziemlich vielfältig, muss man sagen. Aber ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist zum einen, dass die Wahl 3 Tage lang gedauert hat. Das ist quasi unmöglich, über 3 Tage wirklich eine vernünftige Wahlbeobachtung zu machen, selbst wenn sie ermöglicht worden wäre. Und das Zweite ist, es gab eine vielfache elektronische Wahl. Und auch da, das ist so eine Blackbox, also wie viele Leute da wirklich gewählt haben, für wen sie gestimmt haben, das ist ganz schwer nachzuhalten. Insofern gab es da vielfältige Möglichkeiten, tatsächlich zu manipulieren.
Mhm. Herr Hunko, Sie haben, ich habe es schon gesagt, die letzten Präsidentschaftswahlen ja noch beobachtet für die OSZE. Das war ja jetzt so nicht mehr möglich. Was wissen Sie denn über die Rechtmäßigkeit dieser Wahl? Und würden Sie der Außenministerin auch zustimmen, die sagt, das war keine richtige Wahl?
Na, wenn Sie mich fragen als Wahlbeobachter, ob die Wahl frei und fair war, würde ich sagen, nein. Das war schon 2018 so, dass insbesondere das sogenannte Level Playing Field, also die Chancengleichheit der Kandidaten, nicht gegeben war. Und das ist sicherlich jetzt noch mal viel stärker der Fall gewesen. Wenn Sie mich jetzt als Außenpolitiker oder so fragen, was bedeutet das, wenn man sagt, wir erkennen die Wahl nicht an? Da würde ich auf zu Vorsicht raten, weil Putin, sage ich mal, ist Realität für die nächsten Jahre. Und wir müssen natürlich auch mit dieser Realität umgehen.
Das heißt, man sollte das Ergebnis der Wahl so akzeptieren, sagen Sie?
Man sollte auf jeden Fall, anerkennen, die Realität, dass Putin auch in den nächsten Jahren an der Macht ist in Russland, dass wie sehr uns das gefällt oder nicht, und dass es sozusagen auch der Ansprechpartner ist, wenn wir darüber reden, ob mal verhandelt wird in der Ukraine oder ob es um konsularische Fragen geht, wie jetzt die 30 inhaftierten Deutschen, die dort sind, oder um all diese Fragen brauchen wir einen Ansprechpartner, und das ist Putin, und das ist eine außenpolitische Realität. Wie sehr sie uns gefällt oder nicht, ist eine andere Frage.
Herr Lagodinsky, wie sehen Sie es? Würden Sie sagen, man muss diese Realität eben so anerkennen, so wie Herr Hunko das sagt, Putin ist gewählt? Oder sagen Sie eben, wie Ihre grüne Kollegin, es ist eben keine richtige Wahl und dann müssen wir sie auch nicht anerkennen?
Ich finde es erst einmal sehr beeindruckend, dass Herr Hunko genau die Formulierung wählt wie das Weiße Haus. Ich glaube, Sullivan hat genau das gesagt. Also sie scheinen die Meinung des Weißen Hauses zu teilen. Das finde ich wirklich eine interessante Entwicklung. Ich glaube, wir sollen schon auch unterscheiden zwischen dem Wahlvorgang selbst und der Anerkennung von Putin als Staatsoberhaupt. Das richtet sich halt nach unterschiedlichen Kriterien. Und das können wir schon durchaus sagen, dass die Wahl, wie sie stattgefunden hat, nichts mit Legitimität zu tun hat. Das fängt schon mit der Wahl in den besetzten Gebieten an und zieht sich weiter bis an die Übergriffe bei Menschen, die in Ruhe wählen konnten, wollten und nicht konnten. Also insofern, wir können durchaus über Illegitimität dieser Wahl sprechen. Die Anerkennung der Staatsoberhäupter richtet sich nach Völkerrecht und das entscheiden die Regierungen. Ich kann mir aber vorstellen, dass bei uns in Brüssel schon sehr viele Stimmen geben wird, auch in diesem Parlament, die auch die Illegitimität dieses Präsidenten anzweifeln. Und ich kann es ehrlich gesagt nach allem, was passiert ist, auch nach dem Mord an Alexei Nawalny, sehr gut nachvollziehen. Aber wie gesagt, das werden dann in erster Linie die Regierungen der Mitgliedstaaten entscheiden.
Herr Lippmann, wie sehen Sie es? Glauben Sie, dass Putin, also wenn diese Wahl frei und fair verlaufen wäre, hätte er eine Chance gehabt? Hat er genug Rückhalt in der Bevölkerung?
Das ist eine unglaublich spannende Frage. Und ich gebe die einzige ehrliche Antwort, die ich darauf geben kann. Ich weiß es nicht genau. Das Problem ist nicht nur, dass die Wahlen manipuliert wurden. Dazu haben wir mittlerweile sogar die erste quantitative Evidenz, dass der Ausmaß der statistischen Anomalien, also Evidenz von Wahlfälschung von Daten, so groß ist wie nie zuvor. Es geht nicht nur um Einschüchterung der Wählerinnen und Wähler.
Was sind da Ihre Quellen?
Es gibt in Russland eine ziemlich aktive Community, die sich damit beschäftigt. Ein Name, der immer damit assoziiert war, war Spielkin, die regelmäßig nach Anomalien suchen und diese Anomalien veröffentlichen, bekannt geben. Und es gab bereits jetzt, davon hat Medusa, das ist ein unabhängiger regierungskritischer Nachrichten, also ein unabhängiger regierungskritischer Portal, berichtet, dass die ersten Schätzungen da sind. Und die Schätzungen zeigen ein Ausmaß von Manipulationen, der sogar noch größer ist als bei den letzten Wahlen. Und größer als bei anderen Wahlen, die man bis jetzt beobachtet hat. Also es ist keine Beobachtungsevidenz, sondern es ist Evidenz, dass die Zahlen sehr unnatürlich aussehen. Sie hätten so nicht aussehen müssen, hätten die Menschen freigestimmt. Aber das ist gar nicht die ganze Geschichte. Die Menschen wurden auch massiv eingeschüchtert. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und wir wissen einfach gar nicht, wie die Menschen handeln würden, hätten sie eine freie Wahl, hätte es einen freien Diskurs gegeben.
Wir haben ja ein Zeichen gesehen, das habe ich auch schon gesagt, am Sonntagmittag, die Proteste, dass man mittags um 12 Uhr zum Wahllokal ging, Frau Nagel. Jetzt haben wir auch gehört, dass Wladimir Putin hat dann zum ersten Mal den Namen Alexei Nawalny genannt, nach Verkündung des Wahlergebnisses. Also hat sich da was geändert? Ist es ein Eingeständnis oder eine Anerkennung, dass es da Gegenstimmen gibt? Oder wie muss man das beurteilen?
Nein, ich glaube, dass er jetzt ausnahmsweise mal den Namen genannt hat, hat vielleicht was damit zu tun, dass für ihn dieses Kapitel abgeschlossen ist. Nawalny ist beerdigt, auch wenn da noch immer Leute hingehen und Blumen niederlegen, ist für ihn, glaube ich, dieses Kapitel abgehakt. Und deshalb kann er ihn jetzt auch beim Namen nennen. Er muss jetzt nicht mehr sagen, der Patient, der Gefangene, der Straftäter, was er nicht alles immer an Formulierungen hatte, um seinen Namen nicht zu erwähnen. Vielleicht hat es was damit zu tun. Ich fand besorgniserregender, dass jetzt noch mal im Nachgang der Wahl Wladimir Putin gesagt hat, dass er gegen Verräter noch härter vorgehen wird, dass er seine Dienste aufgefordert hat, sie eben zu jagen, in dem Sinne, dass man sie eben auch verfolgt, auch im Ausland verfolgt. Und ich glaube, das war noch mal was, wo er noch mal klar sagen wollte, wähnt euch jetzt nicht sicher, auch wenn ich jetzt wieder gewählt bin, auch mit Zahlen wiedergewählt worden bin, die natürlich sehr im Interesse des Kreml sind. Kremlsprecher Peskow, kann ich mich noch daran erinnern, hat sehr früh, noch bevor Putin eigentlich gesagt hat, dass er kandidiert, gesagt, dass er eigentlich mit einem Wahlergebnis von über 90% rechnet. Also da ist man dem sehr nahe gekommen, aber ich glaube jetzt, das war noch mal ein Signal, lehnt euch nicht zu weit aus dem Fenster, ihr seid hier alle nicht sicher.
Und seit dem Tod von Nawalny, es gibt aber noch immer doch viele Menschen, die sich trauen, Blumen hinzulegen oder die sich jetzt auch da getraut haben, hat sich da nochmal was verändert?
Ich glaube schon, dass der Tod von Nawalny insofern etwas verändert hat, dass viele Leute, die vorher sich nicht getraut haben, zu zeigen, dass sie für ein anderes System in Russland sind, dass die den Mut zusammengenommen haben, gesagt haben, wir sind das Alexej Nawalny jetzt schuldig. Also wenn er sich getraut hat, zurückzukommen, sein Leben aufs Spiel zu setzen, dann gehen wir jetzt auch raus und zollen ihm dafür wenigstens Respekt und zollen auch seinen Eltern Respekt. Das zeigt sich jetzt immer wieder, aber man muss eben auch sagen, es ist trotzdem, auch wenn die Schlange beeindruckend war und auch wenn ich immer wieder finde, dass da Menschen sich trauen, auch um 12 abstimmen zu gehen, obwohl da Polizei steht, obwohl da Sicherheitskräfte stehen, Soldaten stehen, obwohl es überall Gesichtserkennung gibt, obwohl das alles ein rechtliches Nachspiel haben kann, dass sie es trotzdem tun. Und ja, es sind nicht viele, es ist nicht eine absolute Mehrheit, aber sie trauen sich. Und das, da ziehe ich wirklich den Hut vor, weil ich weiß, wie groß der Druck in diesem Land gerade ist. Und es erfordert wirklich, wirklich sehr viel Mut, schon das zu tun, obwohl wählen gehen um 12 Uhr am Sonntag, am eigentlichen Wahltag, natürlich nichts Verbotenes ist.
Herr Hunko, was denken Sie, wie könnte man die Opposition in Russland stärken und damit die Demokratie dort stärken?
Also ich bin ja ein Anhänger eigentlich der Entspannungspolitik für die Brands. Ich habe die Vorstellung, dass in dem Maße, in dem wir letztlich längerfristig dazu kommen, die Konfrontation zurückzufahren, dass der Spielraum für Opposition, für Demokratie auch wieder größer wird. Genau umgekehrt, wie es jetzt die letzten Jahre war. Ja, also das ist sozusagen, ich betrachte sozusagen die autoritäre Entwicklung in Russland auch als eine Folge der letzten zwei Jahrzehnte, angefangen von der NATO-Osterweiterung bis hin zur Frage Ukraine, NATO-Mitgliedschaft.
Da sind Sie gegen. Sie sind dagegen.
Genau, dass die Ukraine
Mitglied der NATO wird.
Es gab ja dann auch eine lange Diskussion dazu, auch in den USA. Und da wurde gesagt, auch George Kennan zum Beispiel, ehemaliger Botschafter, wenn wir das machen, dann wird Russland autoritärer in der Reaktion. Und umgekehrt denke ich, dass Entspannungspolitik.
Das heißt, Sie machen letztendlich den Westen dafür verantwortlich, für das, was ja, nicht, Putin jetzt
ein Stück macht. Weit indirekt, ja. Der Putin der ersten Jahre war ein anderer als der jetzige. Es hätte auch eine andere Entwicklung geben können.
Okay, da würde ich gerne Herrn Lagodinsky zu hören. Herr Lagodinsky,
hat eine andere Meinung, das glaube ich.
Ja, darum geht es ja hier auch, dass wir Meinungen austauschen. Herr Lagodinsky, wie sehr hat sich eben dann ja Putin verändert? Und aber auch an Sie die Frage, wie könnte man die Opposition stärken?
Ja, ich möchte erst mal sagen, das ist nicht die Frage der Meinungen, sondern die Frage der Tatsachen. Man kann natürlich Meinungen auch kontrafaktisch bilden, aber ich glaube nicht, dass Deutschland insbesondere, aber auch die EU insgesamt bis zu dieser vollumfänglichen Aggression gegen die Ukraine eine Politik gefahren haben, die nicht entspannt war gegenüber Russland. Wir haben so viel Energieressourcen importiert. Wir haben extra noch Nord Stream 2 gebaut. Wir haben investiert in den russischen Markt und unsere Unternehmen haben sich ineinander hineingewachsen gewissermaßen. Also wenn das nicht Willy Brandt war, dann weiß ich auch nicht mehr. Und doch seit 2008 verfolgt Russland und dieser Putin, den Sie ja als einen Potenzial für Entspannung betrachten, verfolgt eine nicht nur imperialistische Politik, 2008 Überfall Georgien und ein Drittel des Landes ist bis heute besetzt, sondern auch eine Politik gegen die Opposition und freie Gesellschaft, Zivilgesellschaft im eigenen Lande. Also funktioniert das nicht mit der Entspannung, die wir verfolgt haben, auch seitens von Deutschland. Das ist ein Faktum und keine Meinung. Und insofern müssen wir auch weiterhin diese freie Zivilgesellschaft unterstützen, entweder dadurch, dass wir sie buchstäblich vor Gefängnis oder Tod und Vergiftung retten. Wir haben auch sehr viele nach Deutschland und in die EU geholt. Und da bin ich auch der Bundesregierung sehr dankbar dafür. Oder eben alles tun, um sie in Russland zu retten. Ich gehörte zu denjenigen, die zum Beispiel immer schon gesagt haben, dass auch im Gefangenenaustausch bezogen auf Alexei Nawalny, jetzt vielleicht Wladimir Karamurza, durchaus eine Option wäre, denn das sind die Leute, die noch Potenzial haben, ein demokratisches Russland irgendwann aufbauen zu können.
Herr Lippmann, wo ist da Ihre Position, wenn man sagt, wir müssen mit dem Putin, mit diesem Präsident jetzt leben, der ist nun mal jetzt da? Mhm. Und wie schaffen wir es, trotzdem ja vielleicht die Opposition zu stärken und auch, ja, auch in Richtung Ukraine den Konflikt irgendwann mal zu befrieden?
Naja, dass wir mit Putin leben müssen, das ist einfach die Realität, das ist ein Faktum. Putin ist in der Macht in Russland, Putin hat Kontrolle über das Land. Wir können das rhetorisch abstreiten, wir können rhetorisch über seine Legitimität reden, aber es wird nichts daran ändern, dass er die Kontrolle hat. Also deswegen da, so rein realpolitisch, ich sehe da einfach keine Alternativen. Ist nichts, was mir gefällt, aber es ist einfach so. Die andere Frage ist, was man genau tut für die Opposition. Und da würde ich wirklich zwei verschiedene Aspekte unterscheiden. Den einen ist die Unterstützung der offenen, der klaren Opposition. Und da bin ich voll d'accord, dass man diese Menschen ins Ausland holen muss, wenn es geht, dass man sie im Inland schützen muss, soweit es geht. Es sind wenige, aber diese Menschen sind ganz wichtig. Was aber auch wichtig ist und worüber wir mehr sprechen müssen, ist eine breitere Gruppe von Menschen, die vielleicht nicht mutig genug sind, um direkt gegen Putin zu protestieren, aber trotzdem gewagt haben, Blumen zum Nawalnys Grab zu bringen oder um 12 Uhr wählen zu gehen. Oder auch das Regime zumindest in privaten Gesprächen klar ablehnen. Und diese Gruppen verdienen auch unsere Unterstützung. Denn am Ende, wenn sich etwas in Russland ändern wird, werden diese Gruppen wichtiger sein als die kleine Zahl der Oppositionellen im Ausland.
Ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Punkt ist, den wir ganz oft vernachlässigen. Ja. Weil wenn es darum geht, auch Visa zu erteilen zum Beispiel für Leute, die sagen, ich kann in diesem Land nicht mehr leben, ich sehe hier keine Zukunft mehr, dann ist es sehr schnell, das heißt, es geht nur noch mit einem humanitären Visum. Das heißt, die Leute haben keine Chance mehr. Das sind manchmal junge Leute, die wirklich nicht mehr wissen, wohin. Und da muss man aufpassen, dass das nicht den gegenteiligen Effekt hat plötzlich. Dass die sagen, der Westen macht uns die Tür zu, hier haben wir keine Zukunft mehr. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als möglicherweise uns doch mit diesem System zu arrangieren. Die fühlen sich ein Stück weit schon jetzt, das spürt man langsam aber sicher nach diesen 2 Jahren Krieg, die spüren sich ein Stück weit im Stich gelassen. Auch vom Westen, auch von der deutschen Seite. Und ich glaube, da muss man aufpassen, dass man das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet im Prinzip, wenn man sagt, wir müssen Russland isolieren. Da muss man aufpassen, dass man das nicht mit denen tut, die vielleicht unauffällig auch in einer Art Opposition sind zum Regime. Das ist, glaube ich, sehr wichtig und geht oft unter.
Das ist aber eine ganz schwierige Gratwanderung natürlich. Herr Lagodinsky,
darf ich?
Ja, gerne.
Ja. Ich verstehe, Frau Nagel, was Sie meinen, aber wir sind in einer Situation einer, sagen wir, Konfrontation. Und diese Konfrontation haben wir nicht herbeigeführt, sondern so wie in Russland über den Westen, den kollektiven Westen sozusagen gesprochen wird oder über die EU gesprochen wird. Wir werden ja nicht anders genannt als G-Europa in den offiziellen Medien. Es gibt eben eine Konfrontation, und ich verstehe die baltischen Staaten oder viele andere Staaten, die sagen, wir können nicht einfach alle unsortiert sozusagen, ja, ohne die Sicherheitsfragen auch zu überprüfen, zu uns in die Europäische Union lassen. Und ich kann es absolut nachvollziehen. Und deswegen gibt es eben bei humanitären Visa dieses Erfordernis, dass es Menschen sind, die tatsächlich verfolgt sind. Es gibt eben eine Schwelle, ab der es klar ist, dass wir hierher Leute holen, die tatsächlich gefährdet sind wegen ihrer politischen Ansichten. Menschen, die sich gar nicht äußern und einfach so das Land verlassen wollen, das ist halt sehr schwierig. Sollen wir Gesinnungstests machen für die Einreise nach Europa? Oder wie sollen wir damit umgehen? Deswegen finde ich es schon richtig, dass wir gerade uns auf Dissidenten und Dissidentinnen konzentrieren. Wichtig ist zum Beispiel Menschen wie LGBT-Plus-Community reinholen. Die sind wirklich gefährdet jetzt nach den neuesten Gesetzen und so weiter. Aber wir werden es nicht schaffen, in dieser sehr schwierigen Situation die Grenzen gegenüber allen Russinnen und Russen zu öffnen, die einfach in die EU umziehen möchten.
Mhm. Herr Lippmann.
Naja, also das fände ich tatsächlich keine kluge Politik. Das muss ich ganz offen sagen. Ich verstehe, also ich sehe, wie die baltischen Staaten das Problem behandeln. Ich halte das allerdings für einen Fehler. Und ich glaube nicht, dass wir diese Fehler, die zum Teil mit einer emotionalen Wahrnehmung der Situation in Russland bei den Nachbarstaaten in Deutschland als absolut legitim wahrnehmen müssen. Sie haben recht, wir sind in Konfrontation mit Putins Regime, das möchte ich ganz ausdrücklich betonen. Aber gerade dann ist es wichtig, kluge Entscheidungen zu treffen. Und wir haben ja Erfahrung von dem Kalten Krieg. Und im Kalten Krieg, denken Sie an die Bundesrepublik Deutschland, was würde passieren, wenn man damals sagen würde, oh, die Leute, die aus der DDR kommen, die sind zum Teil Kommunisten und Agenten des Ostens und wir wissen gar nicht, wie sie uns gefährden. Grundsätzlich ist es die Grenzschließung, die Ausgrenzung der Leute, ja, die vielleicht gar nicht Russland verlassen wollen, sondern irgendwas machen können, damit Russland längerfristig ein europäisches Land ist. Es ist die massive
Stärkung. Sehen Sie da noch überhaupt eine Chance?
Ja, wenn man diesen Leuten unterstützt, wenn man mit diesen Leuten redet. Wenn man die Politik fortsetzt, die zum Beispiel Estland oder Lettland heute betreiben, in 10 Jahren, nein. Das ist aber ein viel schlimmeres Europa als das, in dem wir sogar jetzt leben.
Mhm. Herr Hunke, ja.
Wird auch dann auch noch mal erwähnen, die Leute, die wirklich vor dem Krieg fliehen wollen, ja. Also die sich nicht einziehen lassen wollen, Kriegsdienstverweigerer, die finde ich, sollte man auf jeden Fall auch aufnehmen. Das wäre meine erste Adresse sozusagen, weil natürlich auch in Ukraine, in beiden Ländern, aber ich finde, dass Menschen, die sich diesem Krieg entziehen wollen, sollten hier auch Aufnahme finden.
Wie viel können denn Menschen, die hier sind, Oppositionelle, es gibt natürlich unabhängige Journalisten, die geflohen sind, wie stark wirken die denn noch nach Russland rein, Frau Nagel?
Das ist wahnsinnig schwierig. Einfach weil die Medien ja so in der Form als unabhängige Medien nicht mehr existieren. Das heißt, diejenigen, die sich für diese Oppositionellen interessieren, für die Strukturen interessieren, für die diese Leute stehen, die suchen sich ihre Informationen immer noch zusammen über VPN-Tunnels, alles ein bisschen aufwendiger, aber es geht immer noch, man kommt an diese Informationen ran, die folgen denen. Es ist aber ein sehr kleiner Kreis, der sich darum kümmert und der das wahrnimmt. Und dann gibt es natürlich noch die Opposition im Exil, die manchmal gar nicht so wirklich ernst genommen wird, muss man einfach auch dazu sagen, weil sie einfach auch eine russische Vergangenheit haben, wo man sagt, das sind für uns keine Oppositionellen, die sind viel zu lange im Ausland, die sind nicht hier, die kämpfen nicht mit uns. Das war ja das, was man eben an Nawalny dann auch toll fand, dass er tatsächlich zurückgekommen ist. Also das ist schon alles sehr, sehr schwierig und es ist nicht so, dass jemand von außerhalb, glaube ich, aus dem Ausland heraus eine Opposition tatsächlich im Land anführen kann. Das kann nur aus dem Land selber passieren.
Und, aber jetzt ist doch Putin noch stärker und noch gefestigter. Er hat jetzt noch mehr Stimmen bekommen als 2018. Er kann jetzt noch 6 weitere Jahre regieren. Was bedeutet das? Womit müssen wir eigentlich rechnen, Herr Lippmann?
Naja, zumindest können wir damit rechnen, dass Putin alles tun wird, um seine Kontrolle über das Land zu behalten. Da habe ich überhaupt keine Zweifel. Das heißt, es wird gefährlich, nicht nur für Leute, die im Ausland sind, sondern für alle, die Putin auf irgendwelche Weise widersprechen, die Fragen stellen. Putin wird sehr wahrscheinlich jetzt versuchen, die russischen Eliten vielleicht langsamer, vielleicht schneller umzubauen, sodass sie auch sein politisches Agenda voll teilen. Das ist bis jetzt eine etwas kompliziertere
Konkret
Geschichte.
Konkret heißt es ja, im Mai wird die Regierung umgebildet.
Also im Mai wird die Regierung umgebildet, aber ich würde wirklich davon warnen, zu sagen, okay, es gibt einen Tag X und nach dem Tag ist Putin frei von Fesseln, dass er jetzt auf die Wahlen warten wird und dann macht er wirklich, was er wirklich macht. So hat er nie agiert in den letzten mittlerweile fast 24 Jahren. Die Veränderungen werden aber kommen. Und es wird mehr und mehr Veränderungen in der politischen Elite geben, wovon Leuten mehr und mehr aktive Unterstützung des Krieges und ideologische Loyalität gefordert wird.
Mhm. Herr Lagodinsky, womit rechnen Sie jetzt, also wenn also nach dieser Machtstärkung von Putin? Wie wird er agieren?
Ich glaube, wir haben immer gesehen, dass nach einer Wiederwahl erstens Putin viel härter mit der eigenen Bevölkerung umgeht. Jetzt ist die Rede auch von Steuererhöhungen und anderen Härten, die er der Bevölkerung zumuten möchte. Ich kann mir auch vorstellen, dass er, und das sieht man ja in seinen Auftritten, viel entschlossener und rücksichtsloser gegenüber den kleinen noch oppositionellen Inseln vorgehen wird. Wir haben ja auch schon gesehen, die Angriffe auch im Ausland. Leonid Volkov wurde mit einem Hammer zusammengeschlagen in Vilnius, nicht irgendwo in Russland, sondern hier in der EU. Ich kann mir vorstellen, dass solche Angriffe auch viel häufiger und viel unverschämter stattfinden werden. Also insgesamt rechne ich mit einer größeren Welle der Gewalt, aber, und da wollte ich gerne noch hinzufügen, es gibt sehr viele Medien, die per YouTube in Russland frei empfänglich sind. Es ist nicht so, dass es da überhaupt keine Informationen gibt, die da zugänglich ist. Ich kann mir vorstellen, dass das auch eine Angriffsfläche seitens von Putin bieten würde, dass er eben diese Informationskanäle jetzt anvisiert und versucht, gewissermaßen einen souveränen Internet, wie sie das nennen, aufzubauen, dadurch, dass zum Beispiel YouTube abgeschaltet wird und dadurch sehr viele Fernsehkanäle der Oppositionellen tot sind.
Mhm. Aber es wird natürlich auch davon abhängen, was mit diesem, wie dieser Krieg weitergeht. Ja, also ich hoffe ja nicht, dass wir in 6 Jahren noch diesen Krieg haben. Ich hoffe,
womit rechnen Sie denn jetzt, wenn Putin sich gestärkt wird? Was meinen Sie, welche Konsequenzen hat das für den Krieg, Ihrer Meinung nach?
Also im Augenblick ist Putin erstmal gestärkt, innenpolitisch, aber auch sozusagen außenpolitisch oder militärpolitisch, weiß nicht, wie ich es nennen soll, weil sozusagen die Russen jetzt militärisch ja auch eher in der Vorderhand sind. Die sogenannte diese Gegenoffensive ist gescheitert. So, das ist natürlich eine schwierige Situation. Aber ich denke, dass es notwendig sein wird, dass man eine internationale Allianz aufbaut, auch mit Ländern außerhalb des Westens, Stichwort Brasilien, Stichwort China, Stichwort Afrika, Türkei, um endlich zu einem Ende dieses Krieges zu kommen. Und das ist natürlich, ich weiß, wie schwierig das ist. Und je mehr Russland jetzt in der Vorderhand ist, desto weniger Interesse gibt es jetzt. Das wäre vor 2 Jahren einfacher gewesen, als die Verhandlungen in Istanbul waren. Aber es bleibt die einzige Möglichkeit, wenn wir nicht in 6 Jahren...
Glauben Sie denn, dass Putin jetzt eher bereit wäre zu verhandeln als vor der Wahl?
Ich glaube es eher nicht, weil er jetzt gestärkt ist. Also so realistisch bin ich. Dennoch denke ich, dass es notwendig ist, dass man in diese Richtung arbeitet.
Die Frage, wie man das dann tun kann.
Ja, aber wenn man natürlich auch Länder wie die Türkei, wie China, Teile des globalen Südens sozusagen, da eine gemeinsame Allianz aufbaut für eine Konferenz mit den Sicherheitsinteressen beider Seiten, dann ist natürlich der Druck auch da. Wenn man, jetzt ist der Druck nicht da, weil der globale Süden und China und so haben einen ganz anderen Blick auf den Krieg. Wir sind ja sozusagen auch eine Blase, sag ich mal, im Westen mit unserem Blick auf den Krieg. Ja, fahren Sie mal nach Brasilien oder nach Afrika, die sehen den Krieg ganz anders dort. Mhm. Und deswegen muss man da, glaube ich, ein kohärentes Vorgehen entwickeln international, so eine Art Friedensclub, das aufbauen, vor allen Dingen mal in so eine Richtung hinarbeiten.
Frau Nagel, welche Chancen sehen Sie da jetzt gerade auch nach der Wahl, wenn man sagen, Putin ist gestärkt? Was bedeutet das Ihrer Meinung nach für den Krieg in der Ukraine?
Und ich finde,
würden Sie da mitgehen, dass es Möglichkeiten gibt, durch andere Staaten ihn irgendwie zu bewegen?
Also ich glaube, Putin hat ja sehr klar gemacht, was er sich vorstellt. Also dass er im Moment tatsächlich sich auf dem Vormarsch sieht und dass er hat ja einen neuen Angriff auf Kharkiv nochmal ins Feld geführt, dass man das nicht ausschließen könnte. Ich glaube, dass er im Moment eher glaubt an einen militärischen Sieg und deshalb auch nicht bereit ist, Zugeständnisse zu machen. Er sagt ja immer, ja, ich bin bereit zu verhandeln, aber zu unseren Konditionen. Und was die Konditionen sind, das weiß jeder. Das ist im Prinzip die Kapitulation der Ukraine, die Aufgabe der Ukrainer. Und das wird so sicherlich nicht passieren. So ein Club derer, die vermitteln wollten, es wäre schön. Ich glaube, würden wir uns alle wünschen, wenn es sowas geben würde. Aber die Interessen sind so weit gestreut, dass ich da im Moment auch wenig Möglichkeiten sehe. Und dann ist da ja immer noch die Frage, selbst wenn es einen Ansatz geben würde, wie will man für Garantien sorgen? Ich glaube, da wissen alle, wie schwierig es sein wird, Garantien für eine Ukraine zu geben, dass es nicht wieder passiert. Also es gibt so viele offene Fragen. Ich mache mir da ehrlich gesagt wenig Hoffnung, gerade dass dieser Krieg früh oder bald beendet wird. Was ich von Putin gehört habe in den Reden nach seiner Wiederwahl, war eher und ging eher in die Richtung, stellt euch auf einen langen Krieg ein und wir haben den langen Atem, um das tatsächlich auch durchzusetzen.
Und den und da hat er wird auch er Ihrer eben, Meinung nach und hat auch dass naja, die Bevölkerung ist, da mitgeht.
Es ist endlich. Es ist trotzdem endlich. Er hat auch nicht uneingeschränkt alle Kapazitäten, aber er ist gerade im Moment in einer besseren Ausgangslage, aber er setzt darauf, dass er den längeren Atem hat. Er hofft natürlich auch auf einen entsprechenden Ausgang, sicherlich der Wahl in den USA. Also da gibt es viele Dinge, weshalb es aus seiner Sicht sich vermutlich lohnt, auf Zeit zu spielen. Und das ist erstmal für uns ein großes Problem.
Herr Lagodinsky, was kann dann da die EU zum Machen machen? Sie haben nach dem Tod Nawalnys gab es ja eine Verständigung nochmal auf weitere Sanktionen. Jetzt gibt es die Überlegung, die Zinsen der eingefrorenen russischen Konten zu nutzen für Rüstung für die Ukraine. Also wo sehen Sie eine Möglichkeit, die ja mit Putin irgendwo ja zu verhandeln? Gibt es das? Sehen Sie das so, wie Herr Hunko, der sagt, halt eben, wir könnten mit anderen Ländern, die müssen wir da stärker ins Boot holen. Sehen Sie da eine Chance auch für die EU?
Ich finde es überhaupt kein Problem, dass wir mit anderen Ländern versuchen, hier auf eine gemeinsame Linie zu kommen. Das ist übrigens das, was auch passiert nach meinen Informationen. Auch das Auswärtige Amt versucht ja da Dialog zu führen mit dem globalen Süden. Das ist ein schwieriges Unterfangen, aber diese diplomatischen Bemühungen gibt es, obwohl man über sie auch in der Öffentlichkeit nicht redet. Aber das muss man auch ganz offen sagen, der einzige objektiv gangbarer Weg zurzeit ist, Ukraine zu unterstützen und nicht über die Köpfe der Ukrainer versuchen, denen Eingeständnisse aufzuzwingen oder über irgendwelche eingefrorenen Konflikte zu sprechen, wie neulich im Bundestag von einigen der Fraktionen. Putin schaut ganz genau hin und natürlich sein Team ganz genau hin, auch auf die Stimmung bei uns. Und wenn Sie sehen, dass es Parteien bei uns in der Parteienlandschaft gibt, die geradezu darauf warten, das einzufrieren, was zurzeit besetzt worden ist. Und das ist ja nicht nur eine territoriale Besatzung, sondern das ist eine Erniedrigung, das sind Vergewaltigungen, das sind Menschen, die in Kellern festgesetzt werden und in gewissermaßen Konzentrationslagern dann aussortiert und durchsortiert werden. Wenn wir Parteien haben hier und Bewegungen, Politikerinnen und Politiker haben, die sagen, das ist in Ordnung, wir frieren das einfach ein, diesen Zustand. Das ist natürlich Futter für Putin und das ist ein Teil seines Plans. Er will, dass Ukraine geschwächt bleibt, dass wir nicht genug Waffen liefern und gleichzeitig bei uns, in unserer Demokratie, in unserer demokratischen Dynamik, eben eine Ermüdung und zugleich auch Zweifeln an der Solidarität für die Ukraine entsteht. Und das, was Herr Hunko sagt, ist ein Teil dieser Erwartung. Und diesen Gefallen sollen wir dem Kreml nicht machen.
Herr Hunko, welchen Gefallen also, tun Sie da dem Kreml?
Ich tue, glaube ich, gar keinen Gefallen dem Kreml. Aber man muss ja auch immer die Alternativen sehen. Ich meine, das hört sich jetzt so empörend an, den Konflikt einzufrieren. Die Alternative ist, dass dieser Krieg immer weitergeht, dass jeden Tag hunderte junge Männer auf beiden Seiten der Front sterben, dass auch die anderen Begleiterscheinungen dieses Krieges, die schrecklichen, weitergehen. Und es ist nach allem, was ich sozusagen von Militärexperten höre, wird die Situation für die Ukraine immer schlechter, aktuell. Ja, und deswegen ist
ja, weil wir sie nicht genug unterstützen. Ja,
kann man immer sagen, aber die Vorstellung, dass dass wir doch jetzt die Taurus liefern und noch mehr Waffen liefern und dass dann die Ukraine gewinnen kann. Ich glaube, die ist wirklich illusionär. Wir reden hier von einer Atommacht. Deswegen halte ich es für sinnvoller, mal darüber nachzudenken, auch wie man aus dieser Situation rauskommt, wie man vielleicht zu einem Waffenstillstand kommt.
Was würde
kommt.
Das konkret für die Ukraine bedeuten?
Das heißt natürlich im Augenblick Verlust Teiler der territorialen Integrität. das ist richtig. Aber die ist ja auch da und die geht ja dann noch weiter. Und das heißt ja noch nicht, dass man das am Ende akzeptiert. Aber einfach das Sterben an der Front einfach weiterlaufen zu lassen, noch mehr Waffen zu liefern, was dann noch zu weiterer Eskalation führt, ich halte das für keine Perspektive.
Das ist keine Perspektive, aber es gibt auch noch eben noch keine andere richtige. Herr Lippmann, wo würden Sie sagen, gibt es einen Ansatz und ist das, wie stark ist, ja, hat Putin auch Rückhalt in der Bevölkerung, um diesen Krieg weiter zu führen und jetzt vielleicht dann noch stärker zu führen?
Also ich kann eine Sache dann ziemlich klar sagen, das ist auch das, was die meisten Studien zeigen, sowohl quantitativ als auch qualitativ. Wenn morgen Putin sagt, der Krieg ist vorbei, wird es in Russland bis auf wahrscheinlich 15% der sogenannten harten Kriegsunterstützer und Unterstützerinnen absolute Zustimmung dazu geben. Also Krieg ist vorbei, die meisten Russinnen und Russen hoffen darauf, warten darauf. Deswegen aus dieser Perspektive ist er nicht eingeschränkt. Er kann tatsächlich eine Verhandlung führen, ohne dann Unterstützung im Volk verlieren zu können.
Wenn er zum Beispiel dann die Krim aufgibt, all das?
Dazu komme ich gleich. das ist die erste Rahmenbedingung, denn wenn wir in den meisten Befragungen fragen, gibt es Bedingungen, zu denen sie nicht bereit sind, dann wird es schwieriger. Und das Problem bei der Krim sehe ich sogar nicht in der Mehrheit der russischen Bevölkerung, sondern in der Mehrheit der Menschen, die auf der Krim jetzt leben. Was machen wir mit diesen Menschen auch? Also denjenigen, die in den letzten Jahren zugezogen sind, aber mit denjenigen, die auch da jahrelang gelebt haben. Sogar Selenskyj hat zugegeben, zwar nicht Bezug auf die Krim, sondern auf Donetsk und Luhansk, dass eine potenzielle Reintegration sehr schwierig sein wird. Und das dürfen wir nicht vergessen. Also dort leben auch Menschen, sie haben auch ihre Vorstellungen. Und da ist die Lage anders als Kherson oder Saporischje, die wirklich eindeutige Besatzung ist. Aber vielleicht noch ein letzter Punkt, dass es universelle Unterstützung zum Ende des Krieges geben wird, bedeutet gar nicht, dass die Menschen den Krieg nicht lange tragen werden. Denn Umgekehrtes stimmt auch. Wenn Putin den Krieg lange führen will, und wir sprechen leider über Jahre oder Jahrzehnte, wird er sehr wahrscheinlich, so wie die Lage jetzt in Russland aussieht, von dem heutigen Status quo, es machen können, ohne seine Macht zu gefährden.
Was heißt das denn aber wirtschaftlich, Frau Nagel? Also er hat ja sozusagen das Land auf Kriegswirtschaft umgestellt. Die Frage ist ja auch, wie viele Männer noch eingezogen werden an die Front, die Sanktionen, die ja vielleicht nicht so viel Wirkung zeigen, ist die Frage, das können Sie besser beurteilen. Also was heißt das wirtschaftlich, wenn dieser Krieg noch lange dauert und hält Russland das aus?
Also ich glaube, die langfristigen Folgen dieses Krieges, die werden verheerend für das Land sein. Davon bin ich fest überzeugt. Aber erstmal hat er noch genügend Kapazitäten. Dieser Krieg muss sehr, sehr gut vorbereitet gewesen sein, weil es gab die Reserven, die eigentlich zwar für was anderes vorgesehen waren, die werden jetzt aufgelöst und werden fließen nach und nach da rein. Aber auch das Bankensystem, die Wirtschaft an sich, die Versorgung der Leute war sehr gut vorbereitet. Also die Prognose, die ja auch von vielen Experten im Land kam, dass wenn der Krieg länger dauert, bis zum Herbst dauert, dass dann die Sanktionen wirken und die Wirtschaft massive Einbußen hinnehmen muss. Das hat sich sehr schnell gezeigt, dass man darauf vorbereitet war und das abgepuffert hat. Trotzdem glaube ich, dass die Folgen langfristig da sind. Die Sanktionen wirken schon. Sie wirken nur ganz anders, als wir vielleicht gedacht haben. Sie wirken sehr viel langsamer, sie gehen aber an die Substanz. Und die Frage ist eben auch, was kann die Rüstungsindustrie, die natürlich gerade auf Hochtouren produziert, wie lange kann sie, wenn da viel Verschleiß da ist, dann auch weiterhin so reibungslos laufen, wie sie jetzt läuft? Weil da ist viel Technik dabei, Feinmechanik dabei, die aus anderen Ländern kommt. Ja, man kann viel über Umwege ins Land bringen. Die Türkei ist eine sehr gute Drehscheibe geworden für Russland. Aber ob das so weiterhin so alles so läuft, das ist die große Frage. Und ich glaube nicht, dass er einen Krieg, der jetzt noch auf sehr viele Jahre angelegt ist, dass er das auf Dauer durchhält.
Aber die Sanktionen wirken ja auch in anderen Teilen der Welt. Sie wirken hier bei uns auch sehr negativ. Sind Teil der Deindustrialisierung, die jetzt hier droht. Sie wirken aber auch in Ländern des globalen Südens, wo es dann um Getreideexporte geht. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum zum Beispiel Lula sehr drängt auf ein Ende dieses Krieges, weil eben auch diese Länder von den Sanktionen betroffen sind.
Würden Sie
indirekt.
Denn, würden Sie denn sagen, es wäre besser, sind Sie der Meinung, dass man keine Sanktionen deshalb auferlegen sollte?
Ich bin schon von Anfang an eigentlich immer sehr skeptisch, was die Wirtschaftssanktionen angeht. Die alle Erfahrung, auch in der Geschichte, ob das Irak war, ob das Serbien war Anfang der 90er Jahre, mit diesen unilateralen Wirtschaftssanktionen, sind ja unilaterale Sanktionen, sind nicht sehr ermutigend. Dass sie nicht gewirkt haben im Sinne des Sanktionierenden, ja, sondern dass sie dann doch ganz andere Effekte hatten. Und ich sehe sozusagen diese Tendenz generell, dass wir Probleme auf der Welt mit Wirtschaftssanktionen lösen, sehe ich ausgesprochen kritisch. So wie das auch ein großer Teil der Welt sieht. Wenn man den UN-Menschenrechtsrat sich anschaut, da ist drei Viertel der Welt lehnt dieses Vorgehen ab.
Schauen wir noch mal auf ein anderes so wichtiges Land, nämlich auf China. China hat Putin unmittelbar nach dem Wahlsieg gratuliert und hat gesagt, dass China und Russland strategische Partner in einer neuen Ära sein können. Herr Lagodinsky, wo sehen Sie da Chinas Rolle und sehen Sie eine Möglichkeit, dass die EU auf China in irgendeiner Form einwirken kann? Wie müssen wir uns das vorstellen, wie das miteinander da gehen kann?
Da wächst zusammen, was zusammengehört. Dieses Zusammenwachsen ist aber nicht langfristig nicht zugunsten von Russland, denn Russland wird zu einer Art Ressourcenfeld und Ressourcenzusatz sozusagen für den chinesischen Markt. Aber das ist das, was Putin in Kauf nimmt wegen der Sanktionen und gruppiert sozusagen die Weltordnung um. Ich glaube schon, und das ist ja ein Teil der diplomatischen Bemühungen, die wir ob bei der Münchner Sicherheitskonferenz oder bei anderen Gelegenheiten auch sehen, ein Versuch eben China auch dazu zu bringen, hier zumindest nicht aktiv mitzuarbeiten. Und wenn wir uns daran erinnern, als es in der Tat große Sorgen gab vor dem Einsatz der taktischen nuklearen Waffen, war das die Stimme Chinas, die auch der Westen geschafft hat, zu ermutigen, hier eine klare rote Linie zu ziehen. Also diese diplomatischen Bemühungen, über die Herr Hunko und viele andere, die Sie nicht sehen, die sind real da. Und die Gespräche und der Dialog findet auch statt. Vielleicht nicht so, wie Herr Hunko das möchte.
Ich will das vielleicht noch mal klarstellen.
Es ist natürlich sehr schwierig. Ja, es ist natürlich sehr schwierig, weil die Frage war, wie gehen wir mit China um? Ich glaube, wichtig ist, dass wir aus unseren Abhängigkeiten mit Russland auch an dieser Stelle lernen und dieses De-Risking, was die EU sich vorgenommen hat, auch nach dieser Aggression von Russland gegenüber China, wirklich durchziehen. Das bedeutet nicht eine Abkopplung, das sehe ich nicht. Aber dass wir genau nachschauen, welche strategischen Bereiche wollen wir nicht so ausgestalten, dass wir dort in einer Abhängigkeit von China oder auch von anderen prekären Ländern sind. Und da sind wir in Brüssel auf dem Weg in diese Richtung.
Also wenn ich von Diplomatie rede, dann meine ich nicht damit China oder Brasilien oder afrikanische Länder sozusagen in unsere Strategie mit hineinzuziehen. Das ist ja, was Sie jetzt angesprochen haben, sondern ich meine wirklich diese Vorschläge, die es ja zum Beispiel von China gegeben hat, jetzt noch mal jüngst vor etwa zwei Wochen.
Ja, das habe ich verstanden, damit wir die Ukraine.
Ich will das noch mal klar machen, dass sozusagen Diplomatie heißt für mich schon auch sozusagen auf solche Vorschläge mal zu reagieren und einzugehen. Das war jetzt der Vorschlag von China, war eine große Friedenskonferenz mit beiden Seiten zu machen oder der Vorschlag dieses Peace-Friedensclub von Lula mit.
Sie wissen ganz genau, China, dass das
ist eine ganz andere Strategie
von China.
Als jetzt zu sagen, wir versuchen China noch in unsere Strategie oder Brasilien in unsere Strategie der Isolierung Russlands mit einzubeziehen.
Bleibt schwierig.
Ich glaube, ein Abhalten von Russland vor einem Atomschlag ist in unserem
Das ist absolut. Das ist auch.
Und ich würde nicht sagen, dass wir hier jemanden versuchen, auf unsere Seite zu ziehen.
Okay.
Frau Nagel, wenn man sich jetzt, wir wissen, wir müssen uns auf viele weitere Jahre mit Putin einstellen, auf ein Russland eben mit Putin. Was wäre so für Sie das Wichtigste oder einer richtigen Strategie? Was wäre so der Punkt, wo Sie sagen, das ist eigentlich, das muss uns leiten?
Das ist eine wahnsinnig schwierige Frage. Ich glaube, wenn es darauf eine gute Antwort gäbe, dann hätte ich jetzt den Jackpot wahrscheinlich in der deutschen Politik gewonnen. Ich finde es schwierig. Es steht ja die Frage im Raum und über die habe ich viel die vergangenen Tage nachgedacht und viele Gespräche darüber geführt. Es steht ja die Frage im Raum oder die Forderung im Raum der Exilopposition, ob man ihn auch als Präsidenten nicht anerkennt. Also, dass man nicht nur die Wahl nicht anerkennt, sondern auch sagt, er ist nicht mehr der Präsident. Das finde ich sehr schwierig, weil man sich natürlich in dem Moment auch den Kanal in den Kreml nimmt, ja, und sagt, wenn es mal irgendwann Verhandlungsmöglichkeiten gäbe, können wir nicht mehr mitzuverhandeln. Da gibt es das Gegenargument, dass man sagt, es gibt genügend neutrale Verhandler, die das übernehmen könnten. Aber das ist ein Schritt, der sehr schwierig ist, den ich schwierig finde, aber mit dem man sich, glaube ich, auseinandersetzen muss. Ansonsten muss man sich darauf einstellen, dass der Druck im Land zunehmen wird, der Druck auf die Ukraine zunehmen wird. Es wird nicht einfacher werden. Und damit müssen wir leben.
Es wird nicht einfacher, damit müssen wir jetzt hier auch diese Sendung beenden. Herr Hunko, Herr Lippmann, Herr Lagodinsky, vielen Dank. Frau Nagel, das war die Phoenix-Runde. Heute Morgen setzen wir das Thema sozusagen fort und fragen: Ukraine-Kurs der SPD, punktet Scholz als Friedenskanzler? Ja, das ist unsere Phoenix-Runde morgen. Und jetzt Phoenix der Tag mit Hans-Werner Fittgau. Bis dann. Tschüss.